herzlich willkommen zum Zoopart Inside Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohnens, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und wie Sie hören, nicht mit Annette Gregorius, sondern mein Name ist Silvi Konzak, aber Annette Gregorius sitzt mir gegenüber und wir haben heute mal die Rollen getauscht. Herzlich willkommen, liebe Annette, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Silvi, ich freue mich, dass ich heute mit dir das Gespräch führen darf.
Ja, und es ist auch eigentlich gar nichts Neues, wir haben das vor 3 Jahren auch schon mal gemacht.
Stimmt, mit dem Start unserer Zoopart Insight.
Genau, damals haben wir ein bisschen darüber sinniert, warum, weshalb und weswegen. Und ich glaube, das war alles gut so, oder?
Absolut. Ich bin total glücklich, dass wir damals diesen Schritt gegangen sind, uns für ein digitales Fachmagazin zu entscheiden. Ja, in einer Zeit, wo der Informationsbedarf so groß war, ja, wo wir gesagt haben, wir leisten ohnehin so viel Recherchearbeit fürs Segment und wir brauchten einfach auch ein Sprachrohr noch, um diese Informationen halt einfach auch sehr gebündelt, sehr zentriert fürs Segment zur Verfügung zu stellen. Und ich bin total glücklich, dass wir das gemeinsam auf die Beine gestellt haben, dass wir es so belebt haben. Es wächst ja kontinuierlich mit dem Wachstum des Segmentes, hat sich auch dieses Magazin kontinuierlich entwickelt. Wir haben verschiedene Formate entwickelt. Wir haben sogar ja auch die Zoopart als Veranstaltung wachsen lassen in kleinere Veranstaltungsformate. Unsere Sommeredition trägt ja sogar den Namen Summer Insight. Also das sind alles ganz tolle Entwicklungen, wo ich sage, ja, bin ich echt stolz, sage ich mal so jetzt nach den 3 Jahren.
Ich auch. Also für mich ist das als Journalistin auch ein ganz tolles Projekt wirklich einer ganz tollen Leserschaft. Und auch wie auf der Zoopart haben wir auch eine tolle Mischung aus ganz vielen Investoren und Entwicklern auch dabei, die alle sehr offen sind. Wir sitzen ja heute nicht zusammen, um nur über die Zoopart Insight zu sprechen, sondern es gibt natürlich unser großes Jahresthema, darf ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist ein wirklich gewaltiger Schritt, den das Segment auch genommen hat. Wir wollen einfach darüber sprechen, über die neue Charta. Mhm. Die Charta in diesem Segment bedeutet, dass es schon seit 10 Jahren, seit 2014, Arbeitsgruppen gibt. Die haben sich immer wieder gewandelt, so wie sich das Segment auch gewandelt hat, und haben immer wieder eine Übersichtsgrafik entwickelt, die das Segment beschreibt und erklärt. Jetzt die letzte war von 2018 mit leichten Modifizierungen 2020 und hieß die Charta des temporären Wohnens. Und das Bedürfnis, diese Charta, die jetzt doch sehr lange galt, weiterzuentwickeln, war doch in den letzten Monaten sehr, sehr stark, Annette. Und es war auch ein wirklicher Kraftakt. Deswegen sprechen wir heute hier auch. Jetzt heißt sie nicht mehr Charta des temporären Wohnens. Erklär mal, warum.
Genau, sie heißt jetzt die Charta der Apartmentkonzepte, weil der ganz essentielle Wunsch war, dass wir uns wirklich ganz deutlich abgrenzen vom Wohnen. Ja? Und alle, die in dem Segment zu Hause sind, wissen ganz detailliert schon, dass es einfach nur diese 2 Schubladen im deutschen Baurecht halt einfach gibt, das Wohnen und die Beherbergung. Und wir liegen halt mit dem Segment irgendwo immer dazwischen. Es gibt immer eine Abwägung von Kriterien, wann ist man mal mehr in der Schublade zu Hause, mal in der Schublade. Das sind aber alles auch teilweise sehr subjektive Entscheidungen, die sehr auch räumlich begrenzt halt und auch auf den Erfahrungsschatz begrenzt, sage ich mal, des jeweiligen Entscheidenden im Bauamt sozusagen zurückzuführen sind. Und das wird halt einfach diesem Gesamtsegment nicht mehr gerecht. Ja, wir sehen uns zunehmend politischen Diskussionen immer wieder ausgesetzt und nicht nur Diskussionen, auch teilweise wirklich Anfeindungen. Ja, immer wieder die Schlagworte halt auch, hier geht es darum, Wohnraum, Zweck zu entfremden, Mietpreisbremsen zu umgehen. Und das sind genau die Thematiken, die wir überhaupt nicht mit unserem Segment bedienen wollen und wo wir in diese Schubladen schlichtweg nicht gehören. Und das war für uns Anlass, jetzt einfach auch zu sagen, wir haben die gesetzmäßigen Grundlagen, wir müssen Wege finden, wie wir unsere Konzepte für temporäre Aufenthalte, wie ich es mal als globale Umschreibung halt jetzt nennen möchte, einfach in diese vorhandenen Schubladen des deutschen Baurechts halt einzusortieren. Und daher sozusagen wirklich die Eliminierung des Begriffes Wohnen aus dem Überbegriff.
Das klingt absolut einleuchtend. Ich weiß ja selber, dass wir auch immer wieder am Erklären sind. Selbst in der Hotellerie sind wir immer wieder am Erklären, immer wieder bei den Basics fangen wir an. Und man merkt immer noch, dass das Verständnis einfach, es ist kein leichtes Thema schlichtweg. Jetzt hätte man sich es aber auch leicht machen können. Wir haben letztes Jahr viele Regulierungsthemen und Aufreger auch gehört. Und es ist für alle im Bereich gewerblich auch leichter zu sagen, wir sprechen jetzt nur noch über uns. Jetzt hätte diese Charta auch einfach die Charta der Service Apartments heißen können. Das tut sie aber nicht. Sie hat auch den wohnwirtschaftlichen Bereich mit dabei. Warum?
Ganz wichtig, weil diese Konzepte, egal ob sie jetzt in der wohnwirtschaftlichen Ausprägung oder in der gewerblichen Ausprägung existent sind, haben eine ganz wesentliche Existenzberechtigung und auch eine Notwendigkeit. Weil die Aufenthaltsmotive unserer Gäste, die halt da sind, die hängt halt immer davon ab, wie lange sie einfach da sind. Und deshalb entscheiden sie sich für die eine oder andere Betriebsform halt einfach an der Stelle. Und deshalb kann man diese Betriebstypen auch nicht voneinander trennen. Und es würde dem ganzen Thema nicht gerecht werden, jetzt nur auf die Service Departments zu schauen, sondern nein, man muss alle gesamten Konzepte halt einfach auch abbilden. Das gehört dazu. Aber man darf es einfach nicht mehr unter die gemeinsame Klammer des Wohnens stellen.
Nämlich unter Apartments. Und Apartments im Sinne von Unterbringung, in der gewerblichen Ausprägung eher touristisch, in der wohnwirtschaftlichen, das an etwas kann man sagen?
Ja, also ich würde das gar nicht, die Gewerblichkeit nur auf das Touristische abstellen, weil ich sag mal, es ist ja so, auch wenn wir Verschiebungen gerade im Segment massiv erleben, hin zu mehr Short-Stay-Aufenthalten, dahin eben auch mehr zu Leisure, mehr touristischen Aufenthalten. Trotzdem wird die Zielgruppe ja immer noch dominiert vom Corporate-Bereich, ja, auch wenn der Anteil rückläufig ist. Aber trotzdem, sage ich mal, bedienen wir wirklich beide Zielgruppen sehr stark, je nach Region, wo wir halt unterwegs sind. Und natürlich überwiegend der wohnwirtschaftliche Teil, der wird schon sehr corporate-lastig, ja, dass im Prinzip im Rahmen von Neueinstellungen, von Zuzügen, von längeren Job-Rotation-Phasen und so weiter, Projektarbeit, also alles, was, sage ich mal, über 6 Monate hinausgeht, wo Menschen im Prinzip einen sofort verfügbaren Wohnraum brauchen, der eben auch eben komplett möbliert ist, wo Services auch gegen einen separaten Servicevertrag halt abrufbar sind. Das sind eben ja genau die Themen, die unsere neue, moderne Arbeitswelt halt abfordert und die eben auf dem klassischen freien Wohnungsmarkt im Moment nicht bedient werden können, aufgrund des großen Wohnraummangels, was ja gerade auch viel politisch thematisiert wird.
Was ich auch total spannend finde in dieser Übersicht, dass diese Zielgruppen sich gar nicht mehr groß unterscheiden. Mhm. Ne? Also von den Senior Livings mal abgesehen, aber dass so inzwischen einfach eine Gruppe sich gebildet hat, derer, die diese Wohnform, auch diese Unterbringungsform einfach schätzen.
Absolut. Das ist auch nach wie vor ein sehr großes Thema, gerade auch im wohnwirtschaftlichen Bereich für die Internationalen, weil es geht um ein Ankommen, um ein sich in einem neuen Land zurechtfinden. In der Regel kommt man alleine, das heißt, man sucht natürlich auch den Anschluss an eine gewisse Gemeinschaft. Innerhalb der wohnwirtschaftlichen Konzepte haben wir dafür auch unterschiedliche Ausprägungen. Ne, im klassischen Microliving, da haben wir eher den Single-Use, das Apartment, nicht viel Ansprache jetzt untereinander. Dann haben wir aber die Konzepte, die halt wirklich sehr stark ausgeprägt sind auf den Community-Bereich, dass man sagt, also mit dem Eintreten ins Land kriege ich auch einen Anschluss an Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind und sich auch gerade versuchen, halt in der neuen Stadt zurechtzufinden. Man hat gleiche Fragen, gleiche Wege, die man gleich zusammenbringen kann, und es fällt halt sozusagen auch die Integration dann halt in den neuen Arbeits- und Lebensalltag einfach auch einen Ticken leichter.
Ja, und in dieser neuen Grafik wird auch sichtlicher denn je, dass der Bereich Co-Living genau diese beiden Welten widerspiegelt.
Ne? Richtig, das war schon eine der Adaptionen, was wir in den letzten Jahren schon vorgenommen haben, dass wir Co-Living halt wirklich auch separat dargestellt haben und vor allem auch gezeigt haben, weil früher war eben das Co-Living eine rein wohnwirtschaftliche Thematik. Inzwischen haben wir Marken gesehen, die halt das Co-Living auch als gewerbliche Ausprägung halt einfach auch führen und am Markt etablieren und auch multiplizieren wollen. Und ja, und wir haben das jetzt halt natürlich ganz, ganz fest hier mit aufgenommen, auch als einen eigenständigen Betriebstyp. Das ist auch noch eine, neben der Klammer des Wohnens, die wir weggenommen haben, dass wir auch das angepasst haben, das halt noch entsprechend daneben zu setzen.
Sehr spannend. Jetzt sprechen wir aber auch nicht mehr über den Sandwich. Das war ja immer so ein ganz, ganz klare Unterscheidungsform, dass man sich den Besten aus beiden Welten bedient, aber das Beste darf man noch sagen, den Sandwich nicht mehr, oder?
Doch, also wir bedienen uns natürlich nach wie vor aus dem Besten von beiden Welten und kombinieren, also ich sag mal, die Erfolgsmerkmale. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt auch von dieser Sandwich-Position rein in der Formulierung gelöst haben, ist auch dem geschuldet, dass wir einfach schlichtweg erwachsen geworden sind im Segment. Und wir haben auch bedingt durch die Pandemie und die nochmals gestärkte Resilienz, ja, haben wir ja wirklich nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen hinter die Relevanz des Segmentes gesetzt. Und damit sind wir einfach auch ein Stück weit selbstbewusster im Segment geworden. Und dieses man befindet sich in der Sandwich-Position zwischen, macht einen ja irgendwie automatisch auch immer klein. Ne? Und natürlich wissen wir, wenn wir die Größenverhältnisse uns anschauen, dass wir immer noch eine Nische sind. Ja? Aber trotzdem, glaube ich, hat sich dieser Bereich halt einfach emanzipiert. Er ist sehr viel selbstverständlicher geworden bei der Wahrnehmung, auch bei den Zielgruppen. Ja, wir haben einen viel größeren Aufmerksamkeitswert. Und das sowohl für das klassische Living-Konzept im Micro-Living-Bereich als halt aber auch, sage ich mal, für die Service-Departments. Und ich glaube, dieses Erwachsenwerden hat uns jetzt einfach auch zu diesem Schritt bewogen, zu sagen, okay, wir sind nicht mehr Sandwich, sondern wir sind auf dem Weg eine eigenständige Asset-Klasse halt einfach auch zu werden. Und deshalb kämpfen wir ja auch dafür, dass sozusagen die Begrifflichkeiten Einzug in die deutsche Baunutzungsverordnung finden.
Nach wie vor.
Nach wie vor. Das bleibt unser erklärtes Ziel. Wir wissen, das ist ein längerer Weg, und deshalb haben wir uns jetzt auch so ein bisschen damit abgefunden. Das war ja ganz am Anfang, wo man natürlich auch noch super engagiert und hey, wir brauchen eine eigene Klasse, wo halt wirklich die ganzen temporären Unterkunftsformen halt stattfinden in der Baunutzungsverordnung. Wo wir gesagt haben, das muss eine eigene Klasse werden. Das haben wir inzwischen begriffen, dass so das nicht funktionieren wird politisch, sondern dass wir uns in bestehende Klassen einsortieren müssen. Ja. Aber, und das ist das, was wir tun können, das ist unsere Hausaufgabe, die wir auch in den letzten Jahren halt einfach kontinuierlich gemacht haben und vorangetrieben haben, dass wir einfach sagen, okay, wir haben diese unterschiedlichen Ausprägungen, ja, temporärer Unterkunftsformen, und wir müssen die halt in die richtigen Klassen, in die richtigen Schubladen stecken und einsortieren. Und wenn das einfach mal klar ist mit allen Abgrenzungsthematiken, die wir haben, ja, dann ist es sicherlich auch der leichtere Weg, damit sozusagen dann in den Gesetzestexten verankert zu werden, indem diese Betriebstypen, wie wir sie dann ganz klar benennen, ja halt dem einen oder dem anderen zugeordnet werden. Und das ist jetzt einfach das erklärte Ziel. Deshalb wollen wir natürlich auch so viele Mitstreiter wie nur möglich aus der Branche finden, damit wir hier im einheitlichen Sprachrohr auch unterwegs sind.
Wir gehen darauf noch am Ende ein, mit einem großen Zukunftsausblick sozusagen. Annette, du hast von der eigenen Asset-Klasse gesprochen. Gleichwohl sehen wir natürlich auch wahnsinnige Wandlungserscheinungen in dem Segment. Wir nennen es Hybridisierung, also Konzepte vermischen sich, Service-Apartment-Betreiber probieren sich auch in Feldern aus, die nicht unbedingt zu ihren Kernkompetenzen, also ganz neutral gesprochen, gehört. Aber die Küche, gehört die in der neuen Charta immer noch zu den Grund- und Mindestkriterien?
Absolut. Also weil ich sage mal, an dem Grundverständnis, was ist ein Apartment, hat sich nichts, absolut gar nichts geändert. Also die einfachste Definition, was ist ein Apartment, ist ja nach wie vor Zimmer plus Küche ist gleich Apartment. Das macht den Unterschied. Daran hat sich nichts geändert. Gleichwohl sehen wir im Prinzip diese Entwicklung, wie du sie gerade auch beschrieben hast, dass zunehmend Konzepte entstehen, dass man halt einfach sieht, es entstehen Gemeinschaftsküchen, ja, und die Küche als einzelnes Element wird aus den einzelnen Einheiten halt rausgelöst, ja. Diese Objekte stellen uns nach wie vor auch vor Problematiken in der Einsortierung, absolut Frage, da haben wir auch sicherlich noch nicht die ganz finale Lösung gefunden. Im Moment folgen wir nach wie vor ganz stringent unserer Sortierung, wie wir es auch für die Markterfassung in den letzten Jahren gemacht haben. Wir zählen ausschließlich die Einheiten, die eine eigene Küche in der Einheit halt haben, ja. Weil ich sag mal, natürlich kann man immer darüber streiten, ja, wenn eine Gemeinschaftsküche doch da ist, ist ja trotzdem das Grundelement der Selbstversorgung, worum es ja als ein ganz wesentliches Element halt einfach auch geht, ja auch gegeben. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es natürlich in einem Community Space immer auch mit einer gewissen Einschränkung halt verbunden. Ne? Das fängt schon mit den Dingen an, die man im Kühlschrank lagert, wo jeder andere einen Zugriff drauf hat. Dass man natürlich nicht permanent die Verfügbarkeit halt hat, weil vielleicht schon jemand anders da kocht und die Platten belegt sind, ne, dass sich andere Gruppen da aufhalten. Also ich sag mal, es ist nicht in dieser Vollumfänglichkeit halt einfach da. Und es wird Konzepte geben, die kommen damit hervorragend klar. Ja, und letztendlich ist es ja wie so immer im Leben, der Nutzer entscheidet, welches Konzept er für sich wählt nach seinen Bedürfnissen. Und das Schöne ist, es gibt beide Varianten halt einfach auch am Markt. Aber irgendwo muss man halt eine Abgrenzung ziehen, was die statistische Erfassung halt einfach angeht. Und da sind wir nach wie vor beim Status quo. Alle Einheiten nur mit Küche werden gezählt.
Ja, ich glaube, wir sind da auch noch im Beobachterstadium. Ne? Ja. Der Markt probiert sich, das ist gut so. Mhm. Aber ob es wirklich der Weg ist, den das Segment dann auch stabil geht, das wird sich noch zeigen. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese hybriden Geschichten, die kommen natürlich auch aus einer Situation heraus, in der Immobilien schlecht zu haben sind und man einfach nimmt, was man kriegt.
Absolut.
Und flexibel ist.
Ja. Und flexibel ist, weil so manche Conversion halt einfach keinen Raum mehr im Raummaß dann halt einfach auch für eine Küche hergibt, dass man, ne, nimmt man dann die Krücke, nenne ich es jetzt einfach mal, der Gemeinschaftsküche im Kauf, um trotzdem das Gesamtkonzept halt noch funktionieren zu lassen. Dann gibt es halt aber auch wieder politische Regulierung, ja, wo dann, sage ich mal, das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass halt die Entscheidungen teilweise sehr individuell getroffen werden, wo es dann jetzt heißt, naja, ihr habt eine Küche, also seid ihr wohnen. Nein, so ist es eben nicht, ne, weil in diesen modernen Apartment-Konzepten natürlich eben die Selbstversorgung ganz, ganz essentiell ist und die hat noch nicht mal was mit wahnsinnig langen Aufenthaltsmotiven zu tun. Ich sag mal schlichtweg auch die Zunahme von Allergien und die Notwendigkeit vieler Menschen, dass sie sich individuell ernähren oder ihr Essen individuell zubereiten können, bedarf einfach auch Küchenlösungen in den Apartmenthäusern, ja. Und von daher muss man da sehr wohl unterschreiben. Die Zeit ist fortgeschrieben, Gewohnheiten haben sich geändert und ich sag mal, dieses alte Dogma, Küche ist gleich Wohnen, ist einfach schlichtweg nicht mehr richtig.
Das alte Dogma Services ist ja auch so eine Mutter des Service-Apartment-Segments. Die Diggis und Techies, wie wir sie nennen, haben das uns auch ein Stück weit gezeigt in den letzten Jahren, dass man das auch durchaus anders verstehen kann. Jetzt muss ich sagen, weniger aus der Gästeperspektive als vielmehr aus der Betreiberperspektive hört man bis heute, in diesem Jahr, vor wenigen Wochen, wie auch immer, immer noch die Frage und die Diskussion untereinander, ob die Techies Service-Apartments sind. Mhm. Wie ist da deine Meinung?
Die Frage haben wir natürlich ganz oft diskutiert und jetzt natürlich gerade in der Aktualisierung der Karte mehr denn je, ja, also weil wir auch natürlich uns überlegt haben, setzen wir diese Konzepte ganz klassisch unter die Klammer der Service Departments oder widmen wir ihnen einen eigenen Bereich tatsächlich, also auch in Zwischenentwürfen, die so natürlich nie veröffentlicht worden sind, aber gab es einfach mal dieses Zwischenstadium, dass wir wirklich den Digital Apartments auch eine eigene Rubrik zugestanden haben. Und wir sind dann aber immer wieder zurückgekommen auf diesen Punkt, dass wir sagen, natürlich leisten sie auch Service, weil A, ab einer gewissen Größe haben alle digitalen Anbieter auch Ansprechpartner vor Ort, die sich dann kaum von den Präsenzzeiten einiger Service-Department-Hausbetreiber unterscheiden. Das mal als Punkt 1. Und auf der anderen Seite bieten sie teilweise auch fast mehr Services an über ihre digitale Customer Journey, als das jemand mit einer, ich sag mal, One-Man-Show vor Ort halt in Präsenz halt auch leisten kann. Also da ist sicherlich auch so ein gewisses Umdenken halt wieder doch von der Zielgruppe her gedacht notwendig, weil ich sag mal, die neuen Zielgruppen einfach Services auch anders abrufen, als das ältere Generation getan haben. Und teilweise, und das ist eine Argumentation, der ich dann an der Stelle auch folge, teilweise wird durch diese digitale Customer Journey einfach auch ein viel höherer Servicegrad noch geboten, weil einfach ne durch die ganze Technologie, die wir haben, was zum Beispiel die Freimeldung von Apartment-Einheiten durch das Housekeeping betrifft, ne, kann der Gast viel schneller die Information auf sein Handy bekommen, lange vor der klassischen Check-in-Zeit, die du halt mit jeder Bestätigung übermittelt bekommst. Hey, dein Apartment ist gereinigt und freut sich auf deinen Einzug. Wir sind startklar, wann bist du da? Ne? Das ist ja viel mehr Service-Level, als man, sage ich mal, wenn man halt sagt, ne, ab 16 Uhr ist halt da und wenn du nicht hingehst und fragst, hey, ist mein Apartment schon frei? Also viel mehr kannst du ja eigentlich gar nicht leisten. Also man muss es sicherlich immer sehr, sehr unterschiedlich betrachten. Auf der einen Seite wird mehr Service noch geboten, auf der anderen Seite fehlt natürlich die persönliche Ansprache im Haus durch eine Person. Gerade eingefleischten Vollblut-Hoteliers ist das natürlich etwas völlig Unvorstellbares, was auch für sie nicht gut funktioniert, aber auch da ist das Gleiche wieder, ne? Also das steht mir jetzt hier an der Stelle überhaupt gar nicht zu, auch zu urteilen, was ist jetzt besser oder nicht. Das ist Entscheidung des Gastes. Der hat ja die Wahl und sieht ja auch im Vorfeld, also auch zum Beispiel bei uns ja auf dem Portal, ne, ist es jetzt eben ein Haus mit Präsenz oder ist es eben ein Haus, wo du rein digitale Prozesse hast und niemanden vor Ort antreffen wirst. Aber um die Grundfrage zu sagen, wir haben uns letztendlich dafür entschlossen, auch ein sehr digital geführtes Apartment ist ein Service Department und ist unter diesem Betriebstyp halt eingegliedert. Und es kann damit halt eigentlich in der Regel kein Apart-Hotel sein, weil sich natürlich der Betriebstyp Apart-Hotel vor allem daraus auszeichnet, dass du halt Departments hast, wo einfach Personal unterwegs ist, sei es der F&B-Bereich, sei es Tagungsbereiche, sei es auch Wellnessangebote und so weiter, die hier natürlich in diesen Konzepten einfach schlichtweg nicht stattfinden. Mhm. Also große Klammer, Service Departments und dann, ich sag mal, kommt nur der Betriebstyp Service Department House in Frage.
Mhm. Und das ist die berühmte Vielfalt, die das Segment auch so auszeichnet und die, genau, man einfach, glaube ich, immer wieder diskutiert, aber auch einfach mal zulassen sollte, oder?
Ja, absolut. Absolut. Und ich sag mal, dass das Konzept dermaßen erfolgreich ist, das sieht man ja halt auch, ne? Also ich sag mal, wir haben, glaube ich, am Anfang alle relativ skeptisch auf das Produkt geschaut, ob es funktioniert. Inzwischen, glaube ich, hat jeder von uns seine Erfahrung auch mit einem rein digitalisierten Apartment halt auch gemacht und für sich auch einprobiert. Ist es jetzt das, was ich will? Es wird immer Aufenthaltsmotive geben, wo es super funktioniert und es wird Aufenthaltsmotive geben, wo es eben weniger funktioniert.
Mhm. Bleiben wir mal bei den Betreibern und ich glaube, auch das ist nicht unbedingt das Problem der Gäste, sondern dass wir selber immer wieder auch in unserer Arbeit feststellen, dass wir unter uns Kollegen keine einheitliche Sprache haben, dass wir uns wirklich selber im Weg stehen. Ich glaube, wir gehen den Menschen auch ein bisschen auf den Keks damit.
Absolut.
Da kommt sie wieder mit ihrer Karte und dem Aber und bitte Boardinghaus, damit hat es ja mal angefangen, genau, mit diesem Unboard. Aber ich glaube, es ist mehr denn je, gerade unter diesen sehr emotional aufgeladenen politischen Diskussionen ums Wohnen, wirklich an der Zeit, dass wir uns alle ein bisschen strenger an die Nase fassen, bestimmte Begrifflichkeiten zu verwenden und vor allem nicht zu verwenden, oder?
Absolut. Also das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und ich tue das ja auch nicht, oder wir hier alle tun das ja nicht aus eigenem Interesse heraus, sondern es dient der Branche. Ja, es dient einem besseren Verständnis des Segmentes. Und es gibt einfach wirklich solche No-Go-Wörter, die sollte einfach schlichtweg jeder Betreiber aus seinem Wortschatz verbannen, weil sie sind einfach nicht förderlich. Ja, im Gegenteil, sie befeuern wieder auch unnötige politische Diskussionen. Da steht jeder auch in meinen Augen absolut in der Verantwortung, auch wenn er Interviews gibt, darauf wirklich auch zu achten. Ja, was macht der Journalist da draus? Ne?
Der leider auch oft keine Ahnung hat.
Ja, absolut. Und zu schnell passiert dann halt wirklich einfach diese Parallele zum Wohnen halt. Und dann haben wir halt, sage ich mal, wieder genau die Thematik, dann wird es aufgegriffen. Ich meine, es gibt bestimmte Medien, die sind da sowieso sehr angepiekt drauf und stellen dann das Gesamtsegment unter Generalverdacht der Wohnraumzweckentfremdung, was überhaupt nicht geht, weil das wird dem Segment einfach nicht gerecht. Es ist ein Vergleich mit Äpfel und Birnen. Aber wir befeuern das natürlich auch, indem wir solche Begrifflichkeiten wie gewerbliches Wohnen verwenden. Das ist ein Absurdum in sich. Ja, das ist ein Wort, was nicht existiert, also was gar nicht so funktioniert, wie unser deutsches Baurecht halt einfach auch geschrieben ist. Wir haben die Thematiken, wenn dann wieder über Wohnungen gesprochen wird, über Wohneinheiten. Ja, also selbst, also Wohnen auf Zeit ist jetzt schon, ich meine, das haben wir selber ja lange als Terminus verwendet. Ja, das ist auch dann schon grenzwertig, ja. Also da muss sich wirklich jeder selber disziplinieren. Wir selber haben es jetzt auch gemerkt mit der Umstellung der Charta, sind wir ja selbst auch unsere gesamten Unternehmenspräsentationen durchgegangen, unsere Websites, um zu gucken, wie passen wir das halt auch entsprechend an. Das ist eine Herausforderung, ja, da wirklich aus allen Beschreibungstexten auch das Wohnen rauszulassen, ja. Aber ich kann da wirklich nur an jeden appellieren und sagen, bitte geht da mit uns auch den Weg und lasst den Terminus für gewerbliche Konzepte halt einfach raus, weil es bringt einfach nur Verwirrung den einen oder anderen auf den falschen Pfad.
Und man kann als gewerbliches Konzept auch ganz klar sagen, ich bin ein Hotel und ich habe Gäste und bei uns wird gebucht und bei uns wird nicht gemietet.
Gemietet, genau.
Das sind eben genau diese Termini, die den Unterschied eben auch machen. Ne?
Und wenn man sich trotzdem irgendwo noch von dem klassischen Terminus Hotel distanzieren möchte, wenn man sagt, ich bin eben kein Hotel, dann kann man aber sagen, ich bin in der Beherbergung zu Hause. Und damit macht gar keiner irgendwas falsch, sage ich mal, oder nimmt jetzt halt eine reine Hotel-Assoziation, setzt die damit gleich, sondern macht es begrifflich ganz sauber, ja, und hat trotzdem diese Abgrenzung zum Wohnen.
Mhm. Also sag nochmal Wörter, die absolute No-Go sind.
Mieten, Wohneinheit für ein Apartment, ja, gewerbliches Wohnen, temporäres Wohnen sollten wir uns wirklich auch abgewöhnen, also wirklich dann über temporäre Aufenthalte, es sind keine Wohnkonzepte, sondern es sind Unterkunftskonzepte, ja, Apartmentkonzepte, also dass man da wirklich wirklich, wirklich wohnen weglässt.
Und natürlich Boardinghaus.
Boah, das sowieso. Also über den Schritt hoffe ich, sind wir lange hinweg. Aber deshalb haben wir jetzt zum Beispiel auch, ne, die Charta war der erste Schritt und die ganz wichtige Grundlage, aber wir sind ja auch gerade in der Überarbeitung unseres Kompendiums, was wir 2017 als Kompendium des temporären Wohnens rausgegeben haben. Auch dieses Buch wird entsprechend fortgeschrieben und es wird in 24 vorgestellt als das Kompendium der Apartmentkonzepte. Also wir versuchen das schon wirklich ganz, ganz stringent halt auch mit diesen Entwicklungen mitzugehen und allem ja da halt auch gerecht zu werden.
Wir haben uns auch schon ein bisschen überlegt, wie wir in den nächsten Wochen auch in die große Kommunikation weiter starten wollen. Der Podcast gehört natürlich auch dazu, indem wir wirklich immer öfter die Gelegenheit nutzen, zu erklären, klarzustellen und so weiter. Was haben wir noch vor, Annette?
Genau. Wir wollen auf jeden Fall im Prinzip alle, es sind ja auch sehr, sehr viele Marken genannt, als Beispielmarken, die sich in den jeweiligen Segmentbereichen halt sozusagen positionieren, also dass man ein klareres Verständnis hat. Und ihr werdet jetzt auf der Betreiberseite von uns auch jetzt Post bekommen kurzfristig, wo wir sozusagen auch darum bitten, nochmal auch formell zu bestätigen, dass ihr die Charta akzeptiert, ja, und damit im Prinzip das halt ein Branchentenor ist, ja, weil nur wenn wir diese Stärke halt sammeln und somit dann halt auch an politische Wünsche, Forderungen vortragen und aber wissen, dass die ganze Branche im Hintergrund steht und das sowohl im wohnwirtschaftlichen als auch im gewerblichen Bereich, erst dann werden wir eine starke Stimme bekommen und auch in der Wahrnehmung einfach viel, viel stärker sein.
Ja, und dem ganzen Thema Regulierung auch eine Antwort muss man dem ja nicht bieten, weil du zum Beispiel, ich würde es auch so sagen, habe ja grundsätzlich überhaupt nichts dagegen. Es ist sogar notwendig.
Richtig, oder? Wir sehen absolut auch positive Aspekte in dieser Regulierung, weil wir wollen ja diesen Wildwuchs halt nicht. Wir sind ganz klar, und das habe ich in so vielen Interviews schon gesagt, wir sind ganz klar dafür, dass das klassische Wohnraum für temporäre Aufenthalte zweckentfremdet wird, dass er zu Wucherpreisen am Markt sozusagen zur Verfügung gestellt wird und damit wirklich Wohnraum dem Markt entzogen wird. Dagegen sind wir. Ja, das ist überhaupt nicht das, was wir mit unseren Konzepten tun. Weder, sage ich mal, die klassischen Living-Produkte als noch auch die gewerblichen Produkte. Das ist etwas ganz, ganz anderes, was hier als Produkttyp auf den Markt kommt. Und da bin ich ganz klar für Grenzen und da müssen die schwarzen Schafe aus dem Markt raus.
Absolut. In diesem Sinne, liebe Annette.
In diesem Sinne, liebe Silvia.
Das war der Rollentausch.
Ja, und vielen Dank dafür, dass ich die Botschaften einfach auch nochmal loswerden konnte. Und ja, wir werden natürlich auch unser Medium dafür nutzen, diese Botschaft ganz, ganz laut zu machen.
Hab ganz herzlichen Dank, dass wir einfach auch nochmal in aller Intensität in diese Grundsatzthemen so reingehen konnten. Ich glaube, wir werden noch häufiger auch auf die nächsten Veranstaltungen darauf eingehen und freuen uns natürlich auch, wenn ein Diskurs weiterhin entsteht, ne? Weil wenn dieses Segment etwas ist, dann ist es, dass es immer wieder lebt und weiterlebt und geliebt wird.
Ja, danke dir, Silvi. Wir greifen es an.